Buenos dias. Spanisch ist eine schöne Sprache. Vielen Dank, Timo, für den Gesang. Es ist schön, dass Gott uns so viele verschiedene Gaben gegeben hat und dass wir alle daran teilhaben dürfen. Das ist ein großer Segen. Ich werde nicht im Timotheus weitermachen, wie ihr wahrscheinlich schon vermutet habt, sondern ich habe eine Sondergenehmigung. Ich darf im Johannes weitermachen. Und wir sind jetzt in Kapitel 7, haben wir abgeschlossen letztes Mal. Wir sind jetzt in Kapitel 8. Johannes Kapitel 8 wollen wir die ersten 11 Verse lesen. Und dann beten wir nochmal. Also Johannes Kapitel 8, ab Vers 1 bis 11. Jesus aber ging an den Ölberg und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten sie die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst du nun? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten. Und Jesus wurde alleine gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Lass uns noch mal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Danken dir, dass du zu uns heute Morgen reden möchtest, zu unseren Herzen. Du kennst jeden Einzelnen von uns. Du weißt, was uns bewegt. Und so bitten wir dich, dass du uns begegnest. Wir haben es schon gehört heute Morgen in der Einleitung. Du möchtest uns begegnen. Wir brauchen die Begegnung mit dir. Wir brauchen dich, Herr Jesus. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Denn ohne dich können wir nichts tun, auch gar nichts. Und so bitten wir dich, dass du uns hilfst dabei. In Jesu Namen. Amen. Zu Anfang muss ich etwas klären an diesem Text. Ich habe den Bibelkreis im Bistro schon vorgewarnt. Die wissen schon, was jetzt kommt. Aber in wessen Bibel ist dieser Bibeltext in Klammern? Oder ist eine Fußnote hinterlegt? Könnt ihr mal gucken. Ist in irgendeiner Bibel irgendwo ein Klammerzeichen in diesem Text? Oder eine Fußnote, wo etwas dazu steht über diesen Text? Irgendeiner? Bei dir, was steht da, Wolfgang?
In den meisten frühen griechischen Handschriften ist der Abschnitt 753 bis 811 nicht enthalten.
Okay, ist das noch in anderen Bibeln irgendwo, ja?
Also eine Reihe steht in Klammern: Von ihrem Gewissen gestraft. Das ist eine alte Schlachter.
Ja, okay. Also, in manchen Bibeln ist auch noch so, in den alten Bibeln ist so eine Klammerzeichen über diesen Text. Und das hat seine Gründe. Und ich muss das kurz erwähnen, aber wir werden natürlich den Text betrachten und er hat ja auch so viel drin. Und die meisten von uns kennen diesen Text sehr gut. Aber in den Urschriften, in den alten Schriften der griechischen Neuen Testament ist dieser Text eigentlich nicht vorhanden gewesen. Der kam erst später hinzu. Und die Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um? Inspiriert, oh, hat sich da was eingeschlichen oder so? Ne? Und das wird ja auch oft benutzt für Bibelkritiker. Aha, die Bibel und so, naja, da kann man nicht so eins zu eins nehmen. All diese Dinge kommen da hervor. Also, um das ein bisschen zu entkräften, was denkt ihr, es gibt ja viele Bücher in der Geschichte, die auch Manuskripte haben, urtextmäßig. Da gibt es verschiedene Vergleiche, will ich gar nicht eingehen. Aber wenn wir um das Neue Testament sprechen, so wie wir es hier heute in den Händen halten, oder die Bibel an sich komplett, was denkt ihr wohl, wie viele Manuskripte oder handschriftliche Manuskripte gibt es, um zu beweisen, dass das, was wir heute als Bibel bezeichnen, das ist das, was Gott sozusagen uns gegeben hat, als alle Schrift ist von Gott eingegeben zur Lehre und so weiter. Das 2. Timotheus 3,16 kennen wir auch den Text. Was denkt ihr so, wie viel Beweise gibt es, wie viele handschriftliche Manuskripte? Es gibt eine Rolle, die jetzt erst kürzlich gefunden worden ist, in den Qumran-Höhlen. Aber was denkt ihr so? Habt ihr irgendwie eine Ahnung? Also von Caesars Kriegen, von Julius Caesars Kriege gibt es ungefähr 10 Manuskripte, die das beweisen, was da so passiert ist. Das wurde aufgeschrieben. Was denkt ihr wohl, wie viel das Neue Testament hat?
1000.
Irgendjemand noch mehr? 5000. Also es gibt ca. 5800 handschriftliche Manuskripte, die uns, ja, die zurückgehen bis ins 3., 4. Jahrhundert teilweise. Noch weiter zurück natürlich im Alten Testament. Aber wir können davon ausgehen, wir sind auch dessen sicher, dass das, was wir heute hier haben, das ist das Wort Gottes, inspiriert von Gott. Es ist von Gott uns gegeben. Und es hat Kraft, dieses Wort Gottes, uns zum Heil. Aber hier in diesem Text weiß man nicht genau, also man schließt das daraus, dass dieser Text, den wir heute betrachten, eigentlich nicht so den typischen Johannesstil hat. Und auch rein von der Situation, in der wir uns gerade befinden, denn Jesus war ja im Tempel beim Laubhüttenfest. Und wenn ihr dann Verse 12 weiterlest, werden wir merken, dass das eigentlich ein fließender Übergang ist. Aber diese Verse 1 bis 11 sind irgendwie da so reingekommen. Und die waren auch nicht immer da. Das müssen wir wissen und das sollte ich auch sagen. Will aber nicht sagen, dass dieser Text nicht unheimlich viel zu sagen hat. Und dass er auch konform geht mit dem, was die Bibel als Ganzes offenbart. Das ist ganz wichtig. Auch wenn wir nicht genau wissen, wo der Text herkommt, ob es jetzt eine Überlieferung war im Judentum, dass sie diese Geschichte erzählt haben und die wurde später dann noch mit hineingefügt. Genaues wissen wir nicht. Und dennoch hat diese Begebenheit, die uns hier erzählt wird, unheimlich wichtige Botschaft. Sie beinhaltet, und das nehme ich mal vorweg, sie beinhaltet das Evangelium. Und deswegen können wir da beruhigt rangehen. Aber ich muss es gesagt haben, weil vielleicht ist der ein oder andere, der sich näher damit beschäftigt, sagt, warum hat er das nicht gesagt? Aber das habe ich jetzt getan. Und jetzt wollen wir mal hineinsteigen in den Text und sehen, was uns der Text heute Morgen zu sagen hat. Ich möchte erstmal mit euch nochmal so langsam durch diesen Text gehen, so eine Art Beobachtungsphase machen, wo wir nochmal so ein bisschen die Situation versuchen zu verstehen, in der sich Jesus gerade befindet. Es war sehr herausfordernd, keine Frage. Also, gehen wir nochmal durch den Text. Er sitzt in dem Tempel, die Leute kommen zu ihm, in Vers 2 heißt es, und er setzt sich und lehrt sie. Und dann kommen die Schriftgelehrten und Pharisäer und sie bringen eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Stellten sie mitten in die Mitte. Das muss ziemlich dramatisch gewesen sein für die Frau. Wer möchte schon so bloßgestellt werden, in die Mitte gestellt werden, plötzlich mitten in einer Versammlung, wo Jesus lehrte. Und wir werden gleich ein paar Fragen stellen. Diese Geschichte ist irgendwie nicht so ganz schlüssig von Pharisäerseite. Werden wir gleich sehen. Aber diese Frau wird in die Mitte gestellt, die beim Ehebruch ergriffen worden war. Und jetzt benutzen sie diese Frau. Ist schon brutal, wie Menschen mit anderen Menschen umgehen. Diese Frau wird jetzt benutzt, um Jesus eine Falle zu stellen. Und das ist nicht das erste Mal. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren permanent immer auf Suche, etwas zu finden im Leben des Herrn Jesus. Um ihn in die Enge zu treiben. Um etwas zu beweisen, damit er nicht der Messias ist. Das finden wir eigentlich durchgehend im Johannesevangelium wie auch in allen anderen Evangelien. Und so kommen sie jetzt mit dem Gesetz im Vers 5. Im Gesetz aber sagt uns Mose, dass solche gesteinigt werden sollten. War das richtig? Ja, 5. Buch Mose, 3. Buch Mose, könnt ihr das nachlesen, dass wenn jemand im Ehebruch ergriffen worden ist, werden wir gleich sehen, wen betraf das dann? Wurde dann nur die Frau bestraft im Ehebruch? Oder auch der Mann? Es können ja immer zwei dazu, ne? Das ist schwierig. Ha? Beide. Aha. Hier merken wir schon was. Irgendwas ist hier nicht so ganz schlüssig in dieser Geschichte. Wo war denn der Mann? Der kommt hier gar nicht vor. Denn sie wurde ja auf frischer Tat ertappt. Wo war denn der Mann? Also wir merken schon, irgendwie ist diese Geschichte nicht ganz, läuft nicht ganz rund. Und es hat ja seinen Grund, denn sie benutzten ja eigentlich nur diesen als Vorwand, um Jesus in die Enge zu treiben. Aber der Mann war nicht dabei. Die Frau wurde bei frischer Tat ertappt. Im Gesetz sagt es, das Gesetz sagt, sie soll gesteinigt werden. Und jetzt stellen sie Jesus diese Frage. Was sagst du nun? Und damit, wir werden gleich inhaltlich noch mal ein bisschen drauf schauen, aber erstmal so die Geschichte noch mal beobachten, wie das der Verlauf war. Und dann heißt es hier im Vers 6, das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Und was macht Jesus? Jesus beugt sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Ich finde das schön. Viele haben gerätselt, was hat er da wohl geschrieben? Wisst ihr, wir wissen es nicht. Also ich sage es gleich vorweg. Keiner weiß, was Jesus da geschrieben hat. Aber mein Favorit, wollt ihr meinen Favoriten wissen? In dieser Geschichte, auch in diesem Zusammenhang, ist die Geschichte aus Daniel Kapitel 5, wo Belsatzar eine große Feier macht und dann kommt diese Hand und schreibt an der Wand. Und was hat diese Hand geschrieben? Gottes Hand. Was hat sie geschrieben an die Wand? Heißt das jemand? Mene, Mene, Tekel, Upasin. Gewogen und zu leicht befunden. Passt das gut in diese Geschichte? Definitiv. Denn die Pharisäer und Schriftgelehrten und die Menschen, die diese Frau anklagten, wurden gewogen und zu leicht befunden. Aber wir wissen es nicht. Aber das ist mein Favorit. Also Jesus bückt sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Und als sie fortfuhren, das heißt, sie drängten auf ihn ein, sie wollten eine Antwort. Sie wussten ja, Jesus nennt sich ein Freund der Sünder. Jesus ist gekommen, zu suchen, was verloren ist, um zu retten. Das wussten die Schriftgelehrten. Sie wussten, dass er zu den Sündern steht und dass er mit ihnen Gemeinschaft hat, dass er sie sogar einlädt, mit ihnen isst, mit Leuten, die Pharisäer und Schriftgelehrten definitiv keine Gemeinschaft haben wollten. Und damit haben sie Jesus in die Enge getrieben. Auf der einen Seite hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, um was zu tun? Das Gesetz zu erfüllen. Und hier wurde er jetzt mit dem Gesetz konfrontiert. Auf der anderen Seite aber auch die Gnade und die Liebe zu dem Verlorenen. Und hier merken wir schon, hier kommen zwei Begriffe vor, die das Evangelium verbindet. Nämlich welche? Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Auf der einen Seite haben wir die Heiligkeit Gottes, die strafen muss. Richtig? Die Sünde, die Seele, die sündigt, muss im Alten Testament sterben. Das ist Tatsache. Und auf der anderen Seite finden wir was? Gnade. Aber wie lassen sich Heiligkeit oder Gerechtigkeit und Gnade verbinden? Das ist der Spannungsbogen, in dem sich Jesus hier gerade befindet. Und dem das Evangelium die Antwort gibt. Aber da kommen wir gleich noch hin. Also, sie drängen auf ihn ein, sie wollen ihn in die Enge treiben, sie wollen ihn versuchen. Und als sie das tun, richtet er sich auf und sagt nur einen Satz. Und er hat es richtig in sich. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Puh, das hat gesessen. Das war übrigens auch konform, denn im Alten Testament, wenn ihr das mal nachlesen wollt, war es so, dass die Zeugen, die ein Pärchen im Ehebruch gefunden hatten oder ertappt worden sind, die Zeugen waren, die sollten die Ersten sein, die die Steine werfen. Und dann, was tut Jesus? Und wir können hier sehr viel über Seelsorge lernen. Er bückt sich nieder, er schaut auf den Boden und wartet. Er bückt sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Und als sie das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen. Und wer geht zuerst? Die Bibel ist da sehr genau. Die Ältesten zuerst. Warum die Ältesten zuerst? Weil die am meisten auf dem Kerbholz schon hatten. Die lebten schon lang genug, um viel, viel Mist gebaut zu haben in ihrem Leben. Und die gehen zuerst. Und dann heißt es weiter, dass Jesus wurde allein gelassen. Und die Frau in der Mitte, und die in der Mitte stand. Und ich finde das so interessant. Die Frau blieb stehen. Warum? Hatte sie nicht auch gesündigt, wie die anderen? Definitiv. Sie wurde ertappt dabei sogar. Warum blieb sie stehen? Warum ging sie nicht auch weg, wie die anderen? Weil sie sich ihrer Sünde bewusst war. Sie wusste, warum sie da stand. Und sie wusste auch, was sie verdient hat. Nämlich den Tod. War das bei den anderen anders? Die waren vom Gewissen überführt, aber sie gingen weg von Jesus. Sie gingen weg von der Antwort, von der Lösung ihres Problems. Merken Sie was? Und dann kommt jetzt diese wunderbare Aussage, die Jesus dann sagt. Da richtete sich Jesus auf und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene, die deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, und hier sehen wir jetzt die andere Seite. Auf der einen Seite das Gesetz Gottes, was zum Tode verurteilt, Heiligkeit Gottes beinhaltet. Und hier finden wir jetzt die andere Seite. Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Hier sehen wir die Gnade Gottes. Denn wer hätte denn als einziger einen Stein werfen dürfen? Der ohne Sünde war. Und wer war das? Jesus. Und hier sehen wir die Gnade Gottes im Leben dieser Frau. Und das ist im Grunde genommen das Evangelium. Also wir sehen hier in dieser Geschichte auf der einen Seite eine Gruppe von Menschen, die das Gesetz anwenden und auch richtig anwenden. Aber sie sehen nicht selbst das Problem in ihrem eigenen Herzen. Und das ist tragisch. Sie gehen weg von Jesus. Anstatt zu sagen: Herr, auch ich habe gesündigt. Wir sind genauso wie diese Frau. Wir brauchen genauso Vergebung. Aber sie gehen weg. Und die Frau, die sich der Sünde bewusst war, die blieb stehen. Und da können wir so viel von lernen, auch für unser persönliches Leben. Jetzt kommen wir inhaltlich haben wir jetzt die Geschichte schon so, hoffe ich, ein bisschen sind wir damit hineingenommen. Aber was können wir daraus lernen in unserem Leben? Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Da gibt es eine ganze Menge. Dass zum Beispiel, wenn Jesus uns, wenn wir in Begegnung mit Jesus kommen und wir unsere eigene Sündhaftigkeit erkennen, dann geh nicht weg von Jesus, dann lauf zu ihm. Lauf zu ihm. Denn er ist ein gnädiger Gott, ein vergebener Gott. Dann bleib stehen und bring ihm deine Schuld. Deswegen ruft uns die Bibel überall auf, kommet her zu mir, alle, die mühselig und beladen sind. Das sind nicht nur Menschen, die noch vor dem Kreuz stehen, das sind auch Menschen, die nach dem Kreuz mit Jesus unterwegs sind. Denn auch da laden wir uns immer wieder Dinge auf. Und wir leben aus der Vergebung als Christen, richtig? Das ist die Marschroute. Nicht, dass wir gehen, um zu sündigen, damit wir Vergebung erfahren, sondern wir versagen mannigfaltig, öfter als wir meinen. Und dann ist das Beste, lauf zu Jesus. Er hat bezahlt. So wie diese Frau, sie blieb stehen und mit all ihrer Schuld. Und Jesus spricht zu ihr, geh hinfort, sündige nicht mehr. Und das kann er ja, dieser Satz, den sagt er öfter an anderen Stellen auch. Das ist übrigens ein sehr interessanter Satz. Wie kann Jesus von dieser Frau jetzt verlangen, geh hinfort und sündige nicht mehr? Wie soll sie das machen? Sie kann es nur machen, indem sie eine Wende in ihrem Leben erlebt hat, nämlich, dass Jesus in ihre Wohnung nimmt. Und ich denke, dass hier die Bekehrung mit hineinspielt. Jesus verlangt jetzt nicht von einem Menschen, der Vergebung erfahren hat, einfach so, ohne eine Umkehr erfahren zu haben, jetzt versuch, dein Leben in den Griff zu kriegen. Das können wir nicht. Du kriegst dein Leben nicht aus eigener Kraft in den Griff. Schaffst du nicht. Du schaffst dich nicht zu verändern. Du brauchst die Kraft Gottes in deinem Leben, um ein verändertes Leben zu führen, richtig? Definitiv. Und wenn Jesus sagt, geh hinfort und sündige nicht mehr, dann beinhaltet das, geh mit mir, geh in der Kraft Gottes in dein Leben zurück. Und lebe das Leben, ein Gott wohlgefälliges Leben, mit all den Schwächen und Versagen, die wir alle kennen, oder? Aber das ist das Evangelium. Ja, es gibt uns ein neues Herz und damit haben wir eine Chance, ein verändertes Leben zu führen. Das ist etwas, was wir definitiv aus dieser Begebenheit mitnehmen können. Lauf nicht weg von Jesus wie Jona. Der wusste genau, was Gott von ihm wollte und er rennt weg vom Angesicht des Herrn. Ist das möglich? Nein! Du kannst vor Gott nicht weglaufen. Und er geht immer weiter hinab. Nach Tarsus hinab, hinab ins Schiff, hinab im Bauch des Fisches. Der ist ziemlich tief gesunken. Hat ihn Gott fallen gelassen deswegen? Er hat sogar einen Fisch bestellt, bevor Jona überhaupt angefangen hat zu beten für einen Fisch oder dergleichen mehr. Er wollte eigentlich nur sterben. Und da heißt es, und Gott bestellte einen Fisch, der ihn verschlang, damit er nicht ertrinkt. So ist Gott. Das ist Gnade. Jona hat es nicht verdient. Und Gott betreibt sehr viel Aufwand im Leben des Jona, um ihn wieder zurückzustellen, hinzustellen, da wo Gott ihn haben wollte. Mit all den Macken, die er hatte. Und er hat es bis zum Ende nicht gewollt. So hartnäckig war er. Aber so sind auch wir. Und da kommen wir schon zum zweiten Punkt. Was wir hier lernen können, auch in Bezug auf die Pharisäer und Schriftgelehrten. Lasst uns lernen, in Liebe miteinander das Wort Gottes zwischen uns zu halten. In Liebe. Was haben die Schriftgelehrten gemacht? Die haben das Wort Gottes genommen wie ein Schwert und haben es brutal angewandt. Und da können wir auch etwas von lernen. Wie oft verurteilen wir, vielleicht nicht mit dem Mund, aber in unseren Gedanken, verurteilen wir den anderen. Wie konnte der das tun? Warum ist der so? Warum hat er das gemacht? Und, und. lasst uns mit einem liebenden Herzen einander begegnen. Und wenn ihr dazu eine Schriftstelle wollt aus Galater Kapitel 6, wird uns das beschrieben, auch so ein bisschen die Haltung, wenn wir einander helfen wollen in der Nachfolge. Da heißt es in Kapitel 6, Galater Kapitel 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr. Ja, wir haben den Auftrag, einander zu helfen. Aber Gott ist es auch genauso wichtig, wie ich das tue, mit welcher Herzenshaltung ich das tue, aus welcher Motivation heraus ich das tue. So helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen Geist der Sanftmut. Waren die sanftmütig, die Schriftgelehrten, Pharisäer mit dieser Frau? Definitiv nicht. Denen war das völlig egal. Die Frau war nur Randerscheinung. Denen war das egal. Die wollten Jesus. Die Frau war denen egal. Und hier heißt es, wir sollen einander helfen, im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und jetzt kommt noch ein Zusatz. Nicht nur, dass wir im Geist der Sanftmut, also die Art und Weise, wie wir einander helfen, soll auf sanftmütige Art und Weise sein. Und dann heißt es hier, und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Und hier kommt dieser Aspekt, wer von euch ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein. Keiner von uns kann das sagen. Und deswegen, wenn wir einander helfen, wenn wir sehen, dass jemand in Sünde ist oder lebt oder auch Nöte hat, dann sollen wir helfen. Wir sind dazu aufgefordert. Wir haben eine Verantwortung füreinander. Aber wir sollen das tun in Sanftmut und immer mit dieser Haltung, weißt du was, ich bin nicht besser als du. Mir kann genau das Gleiche passieren. Ich bin auch nur ein Sünder, der die Gnade Gottes in seinem Leben erfahren hat. Das ist alles. Und wenn ich mit dieser Haltung komme, mit Demut, dann habe ich eine gute Chance, dass der Bruder oder die Schwester geholfen wird, aber auch dass ich daraus wachse und reife und lerne. Ja, das können wir auch mitnehmen aus dieser Begebenheit von Johannes 8. Also wenn wir einander helfen, dann sollen wir das in Demut tun. Den anderen höher achten als uns selbst. All diese Dinge. Und nicht mit dem Wort Gottes den anderen fertig machen. Sondern ihnen helfen. Im Geist der Sanftmut und Demut. Und das Dritte, was wir aus dieser Begebenheit lernen können, das hatte ich schon oft gesagt jetzt, es ist, das Evangelium ist der Schlüssel für alles. Ob der Mensch noch vor dem Kreuz steht oder schon mit Jesus unterwegs ist, das Evangelium brauchen wir immer wieder. Zu verstehen, was es heißt, aus der Gnade Gottes zu leben, das ist ein lebenslanger Prozess, oder nicht? Dass wir eigentlich, die wir den Tod verdient hätten, jeder von uns, dass wir Gnade erfahren haben, Vergebung erfahren haben. Und ich spreche ja heute im zweiten Gottesdienst über Saulus, der ein Paulus wird. Das größte Wunder im Leben eines Menschen ist, dass er zum Glauben kommt. Es ist nicht, dass Wasser aus Wasser Wein wird oder diese großen Wunder, die wir denken, das ist es. Sondern das größte Wunder, was auf dieser Erde passiert, ist, wenn Menschen, die verloren sind, die dem Tod geweiht sind, zum Leben kommen. Und wir haben es hoffentlich alle erlebt, aber wir dürfen es anderen auch weiterraten. Es gibt Rettung. Und das zeigt uns, kein Mensch ist zu weit entfernt von Gottes Gnade. Es gibt keine Sünde, die Gott nicht vergeben kann. Und wenn der Mensch noch so kaputt ist und wenn ihr an Saulus denkt, der ein Paulus wurde, was war das für ein Wunder? Keiner wollte an den ran. Niemand hätte sich getraut, diesem Mann das Evangelium zu sagen. Der war dabei, Menschen zu verurteilen zum Tod. Er war dabei, als Stephanus gesteinigt worden ist. Er war wahrscheinlich der Organisator des Ganzen. Der hat die Leute reihenweise zur Strecke gebracht, die Christen. Niemand hätte gedacht, dass der zum Glauben kommt, als Gott sagt, du Ananias, ich habe mal einen Auftrag für dich, geh mal hinter, da ist einer. Und er sagt, nee, Herr, ich habe von dem gehört, das ist ein ganz, ganz schlimmer. Da gehe ich lieber nicht hin. Versteht ihr? Niemand ist zu weit weg von der Gnade Gottes. Und die wir in der Drogenarbeit sind, ja, was für kaputte Existenzen da sind. Da könnte man sagen, menschlich gesprochen hoffnungslose Fälle. Aber das Leben kann nochmal beginnen, von neuem beginnen. Es gibt Hoffnung. Und das ist das, was diese Geschichte auf jeden Fall so groß macht. Ja? Eine Frau, die dem Tod geweiht ist, die auf ihren Tod wartete, die auf die Steinigung wartete, das war, was sie erwartet hat und was sie auch für sich erkannt hat und gesagt hat, ja, das habe ich verdient. Und jetzt kommt die Gnade Gottes in ihr Leben und sie bekommt ein neues Leben. Vergebung. Und ich sage dieses, was Jesus hier sagt, ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Auch wie bei anderen Begebenheiten, wo Jesus etwas sagt, was ist zum Beispiel, als dieser Mensch auf der Matte runtergebracht wird in dieser Geschichte. Und Jesus sagt zu diesem Mann, deine Sünden sind dir vergeben. Das war ein ganz schwieriger Satz für den Herrn Jesus. Warum? Weil er wusste, dass eines Tages er für diesen Menschen ans Kreuz muss. Denn ohne Vergebung vom Blut keine Vergebung der Schuld. Und dann sagen die Pharisäer und Schriftgelehrten, wer gibt dir das Recht zu sagen, deine Sünden vergeben? Und dann sagt Jesus etwas Folgendes. Was ist es einfacher, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder sagen zu dem Gelähmten, steh auf und geh. Was hättet ihr geantwortet? Was ist einfacher zu sagen? Er hat ja diese Frage an die Pharisäer gestellt. Was ist einfacher, zu sagen zu dem Gelähmten, steh auf und wandle oder deine Sünden sind dir vergeben? Was ist leichter zu sagen? Kommt. Ha? Ja, noch jemand? Nur Lydia? Mutig? Das ist keine einfache Frage. Wenn Jesus Fragen stellt, die sind immer sehr, sehr, klingen erstmal einfach, aber die haben es immer in sich. Ich würde sagen, es ist schwieriger zu einem Menschen zu sagen, der gelähmt ist, ein Leben lang auf einer Matte lag, zu sagen, steh auf und wandle. Warum? Weil wenn es nicht passiert, kann es jeder sehen. Aber wenn ich zu jemandem sage, deine Sünden sind dir vergeben, das ist nicht sichtbar. Würden wir sagen. Aber eigentlich ist es genau umgekehrt. Denn wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, beinhaltet das immer, dass er noch zum Kreuz musste, um für diese Sünden zu sterben. Und das war definitiv nicht leicht und viel, viel kostbarer und schwerer. Richtig? Und deswegen war die Aussage, die Frage, die Jesus stellt, diesem Gelähmten oder dem Pharisäern in dem Fall, deine Sünden sind dir vergeben, wusste Jesus, eines Tages muss ich ans Kreuz, um für diesen Menschen zu sterben. Unsere Zeit ist um. Was nehmen wir heute mit für uns? Lasst uns staunen immer wieder neu über das Evangelium. Lasst uns nicht uns dran gewöhnen. Es für selbstverständlich nehmen. Jeden Tag neu aufwachen, ach, und so in den Tag leben. Sondern uns immer wieder bewusst machen auch, was es heißt, gerettet zu sein. Und dann haben wir gelernt, dass wenn wir im Umgang mit anderen Menschen zu tun haben in der Gemeinde, dass wir mit Sanftmut einander begegnen, in Demut einander begegnen. Dass wir einander helfen. Wir brauchen alle Hilfe. Gott hat uns in eine Gemeinde gestellt. Er hat uns nicht alleine unterwegs lassen, laufen lassen. Wir können froh sein, dass wir eine Gemeinde haben. Denn sie ist uns als Vorsorge gegeben von Gott. Damit wir nicht alleine unterwegs sein müssen. Damit wir einander ermutigen können, helfen können, auferbauen können. Gott loben. Und ich möchte schließen nochmal mit einem Text aus Jakobus Kapitel 4, der das auch nochmal so ein bisschen verdeutlicht. Jakobus Kapitel 4. Da heißt es, ich lese mal ruhig ab Vers 7, so: Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Das sind wir alle. Wir sind alle geteilten Herzens. Und wir brauchen Reinigung jeden Tag. Und dann heißt es, fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das ist eine Grundhaltung, die wir alle im Umgang miteinander haben sollen. Dass wir uns gemeinsam demütigen vor Gott. So wie Daniel, als er erfahren hat, dass sie 70 Jahre um waren und Gott am Werk war, etwas Neues zu tun mit seinem Volk, die in Babylon 70 Jahre in Gefangenschaft. Da betet er in Kapitel 9 für sich selbst, für seine Schuld und Sünde und für das Volk. Und Daniel war wirklich ein Mann, der ein viel Geliebter war von Gott, wo die Leute nichts an seinem Leben finden konnten. Er war ein wunderbares Beispiel von einem Gott hingegebenen Leben. Und trotzdem macht er sich eins mit seinem Volk und sagt, Herr, vergib meine Schuld und die Schuld meines Volkes. Er tritt in den Riss für sein Volk. Und das ist eine Grundhaltung, die jeder Christ haben sollte. Lass uns gemeinsam in den Riss treten. Lass uns gemeinsam füreinander uns vor Gott demütigen. Und dann heißt es schon, er wird euch erhöhen. Das ist das Entscheidende. Gott tut dann sein Werk. Und da möchte Gott Gnade schenken, denn wir alle haben damit zu kämpfen. Wir alle haben ein geteiltes Herz. Und wir brauchen immer wieder die Gnade Gottes in unserem Leben, dass wir dahin kommen, dass wir eine Gemeinschaft sind, die einander hilft, nicht verurteilt. Verurteilen, das fällt uns viel leichter. Sondern dass wir uns eins machen mit dem Bruder, mit der Schwester und sagen, komm, lass uns zum Kreuz gehen. Lass uns um Vergebung beten zu Gott und dann wieder neu starten und dann sagen, komm, jetzt lass es uns besser machen. Geh hinfort und sündige nicht mehr. Das ist dann die Aufforderung, aber erstmal brauchen wir das Kreuz und die Vergebung. Und dann können wir wieder starten, weiter vorwärts gehen, auf dem Weg Jesus nach. Lass uns noch beten. Himmlischer Vater, wir beugen uns vor deinem Wort, wir beugen uns, weil wir so vieles von den Pharisäern und Schriftgelehrten auch in unserem Herzen sehen noch, das geteilt ist, das sich über den anderen erheben möchte, den anderen sogar verurteilt, manchmal sogar mit Worten, aber oft auch im Herzen und in den Gedanken. Herr, schenke dir zu Gnade, dass wir uns beugen, Gemeinschaft als Gemeinde vor dem Kreuz, uns immer wieder demütigen, auch vor dir, denn du bist heilig. Und gerecht und rein und voller Liebe und Gnade. Und danke, dass wir das in Jesus sehen dürfen, wie die Gerechtigkeit, die Heiligkeit Gottes, aber auch die Gnade Gottes in Jesus sich finden. Danke, Herr Jesus, dass du uns das so wunderbar in dieser Geschichte zeigst, was es heißt, aus der Gnade zu leben, aus der Vergebung zu leben. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.